Vielleicht er sich noch ein. Genau.
Ja, wir fangen heute mit dem Buch Esther an. Ein Buch, das zu den spätesten Büchern der hebräischen Bibel gehört und uns erzählt von der Jüdin Esther, die durch einen Frauenwettbewerb, den wir heute sicher nicht mit allzu viel Sympathie betrachten werden, zur Königin wird. Und zur Frau des persischen Königs. Und nachdem ihr Onkel Mordechai sich weigert, vor dem führenden Minister des Königs Haman niederzufallen, will Haman gleich alle Juden vernichten. Und da geht es dann im weiteren Verlauf des Buches darum, wie es Esther gelingt, durch sehr listige Operationen das zu verhindern und stattdessen schließlich die Juden sich an ihren Feinden rächen und am Ende dann auch das Purimfest eingeführt wird in Erinnerung an die Rettung der Juden. Und das zeigt eben auch schon gleich, wie wichtig das Buch in der jüdischen Tradition ist, eben dadurch, dass es das Buch ist, auf dem das Purimfest beruht, ist es eben nicht nur irgendein Buch in der hebräischen Bibel, sondern hat seine liturgische Bedeutung. Am Purimfest wird es zweimal gelesen, sowohl am Abend als auch am Morgen des Festes. Und von daher ist es also ein Text, der wirklich sehr bekannt ist und von daher neben den Büchern der Tora auch eines der biblischen Bücher, das am meisten Kommentare auf jüdischer Seite bekommen hat. Und auch immer wieder neue Interpretationen, auch sehr viele moderne in letzter Zeit. In der christlichen Tradition hat es auf keinen Fall diese Bedeutung. Und soweit ich bisher gesehen habe, gibt es auch keinen einzigen Kirchenvater, der einen Kommentar zu Esther geschrieben hat. Soweit ich es gesehen habe, war der Erste, der einen Kommentar geschrieben hat, christlicherseits Rabanus Maurus. Damit kommen wir so in die Zeit von Karl dem Großen ungefähr, was ziemlich spät ist. Und er bringt dann die Allegorie, die alle, die letzte Serie über die Frauen im Matthäusevangelium mitgemacht haben, schon kennen, dass natürlich auch Esther dann wieder für die Kirche im Gegensatz zu Vashti, der Jüdin, steht. Und ansonsten war das Buch im christlichen Mittelalter dann durchaus auch beliebt als ein Buch, aus dem man Hofetikette abgelesen hat und ja, das so als einen idealen Hof gesehen hat. Der große Umbruch kam mit Martin Luther, der auch geschrieben hat, wenn er denn könnte, würde er das Buch Esther aus dem Kanon rausnehmen. Also er war also absolut allergisch auf dieses Buch. Er hat geschrieben, da sieht man einfach die Bosheit der Juden und eben er würde es noch so gerne loswerden, aber da es ja eben ein hebräisch geschriebenes Buch ist, keines der Bücher, die nur in der griechischen Bibelübersetzung sind, ging das natürlich nicht. Aber von daher hat sich seit Martin Luther auch eine sehr kritische Sicht des Esterbuchs ergeben, die heute, was die natürlich auch einen antisemitischen Einschlag in gewisser Weise hat, die erst heute revidiert wird und in moderner Zeit natürlich auch viele christliche Exegetinnen haben sich mit den feministischen Fragen des Buches befasst. Da ist also auch einiges Neue gekommen. Und was das Buch Esther auch nochmal von anderen Büchern der hebräischen Bibel unterscheidet, ist, dass es mehrere Versionen von ihm gibt. Die beiden Versionen, mit denen wir uns hauptsächlich befassen werden, ist eben die Version, wie sie in der hebräischen Bibel ist. Und dann gibt es eben in der griechischen Bibelübersetzung der Septuaginta einige längere Zufügungen dazu. Also es ist in dem Fall nicht nur Übersetzung, sondern ganze Kapitel, die hinzugefügt ist. Das ist in katholischen Bibelübersetzungen, ist das normal, also auch in der Einheitsübersetzung zum Beispiel, ist das so, dass diese Verse dann mit Buchstaben gekennzeichnet sind. Also man hat die Nummer des Kapitels, wie es auch im hebräischen Text ist, und die Verse, die nicht in der hebräischen Bibel sind, sind dann eben mit Buchstaben durchnummeriert. Während in der Lutherbibel man also einerseits den Text von Esther, wie er hebräisch ist, hat und dann in dem Anhang der deuterokanonischen Bücher eben auch die Anhänge aus Esther kommen. Also von daher ist das, wenn das in der Lutherbibel liest, der muss das eigentlich zusammennehmen, dahinter zu kommen. Und eigentlich müsste man auch, also es ist auch eigentlich schwierig, sozusagen nur die Zufügungen der Septuaginta dazu zu schreiben, denn in vielen Versen ist auch die Übersetzung sehr frei und anders. Also eigentlich müsste man eine ganz eigene Übersetzung des Buches Esther aus der Septuaginta haben. Also da haben wir noch am Schluss eine Einheit, die sich also mit der Septuaginta befassen wird. Eine Sekunde, ich habe gerade riesigen Katzenstreit im Hause. Ich muss da mal zwei Katzen voneinander trennen, bevor es hier sonst was gibt.
Das passt zur feministischen Perspektive, glaube ich.
Ja, Frau Abraham ist ja wohl nicht die Einzige, die ihre Katze jetzt irgendwie ja, was weiß ich,
Bändigen
bisschen
muss, ja.
ja, bändigen muss, ne? Das sehe ich da auch. Oh, was haben Sie eine süße Katze? Also ich bin auch eine Katzenliebhaberin, eine extreme sogar, ja.
So, ich hoffe, dass das jetzt in Ordnung ist und wir hier ungestört weitermachen können. Ja, und ich dachte, wir gehen erstmal auf den historischen Hintergrund ein, denn auch gerade auch im Vergleich zu den anderen biblischen Büchern, die sich mit der persischen Zeit befassen, ist es eigentlich wichtig, diesen Vergleich zu sehen, um auch das Besondere von Esther zu sehen. Und wir haben, das haben Sie jetzt auf Ihrem Blatt, zwei Verse aus dem Buch, in dem historische Angaben gemacht werden. Der erste ist eben die Einleitung des Buches. Und es war in den Tagen des Achaschwerosch, also ich habe den Namen so stehen gelassen, wie er in der hebräischen Bibel ist. Der wird in unterschiedlichen Übersetzungen unterschiedlich wiedergegeben. Wir werden nachher noch die Möglichkeiten der Identifizierung sehen. Er ist Achaschwerosch, der als König herrscht von Indien bis Kusch, was normalerweise mit Äthiopien identifiziert wird, 127 Prinzen. Und dann heißt es eben, als Mordechai, der Onkel Esthers, in das Geschehen eingeführt wird, ein Jude war in Schuschan oder Susa, wird es oft eben aufgrund des Griechischen wiedergegeben, der Hauptstadt. Sein Name war Mordechai Ben Jeir Ben Shimi Ben Kisch, ein Jemini, vermutlich ist damit gemeint ein Benjaminiter, der aus Jerusalem in die Verbannung geschickt wurde, mit der Verbannung, die mit Jechonja, dem König von Juda, in die Verbannung geschickt wurde, die Nebukadnezar, der König von Babylon, in die Verbannung schickte. Das kommt also wirklich, dieses Verb mit in die Verbannung schicken, kommt so viermal vor und es klingt ein bisschen schwerfällig, aber ist offensichtlich absichtlich gemacht. Und damit kommen wir in das Jahr 598, 597, die erste Eroberung Jerusalems durch den babylonischen König Nebukadnezar, die noch nicht zur Zerstörung der Stadt führte, sondern zu der Deportation des aufständischen Königs Jojachin, der auch eben Jechonja manchmal genannt wird, wie auch hier in Esther, und der Führungsschicht. Zu den damals Exilierten gehörte auch der Prophet Ezechiel, dessen Prophezeiungen dann ja alle im babylonischen Exil sind. Und dem wird eben auch Mordechai zugerechnet. Darauf folgte dann 11 Jahre später, 587, 86, die zweite Eroberung Jerusalems, die eben die wirkliche Zerstörung der Stadt und des Tempels mit sich gebracht hat und damit dann Judäa aufhört, ein selbstständiges Königreich zu sein und wird babylonische Provinz. Und es wird eigentlich dann ein Statthalter eingesetzt, Gedalia, der aber bald ermordet wird von Juden, die diesen Kollaborateur, wie Sie es sehen, mit den Babyloniern nicht wollen. Aber es scheint schon so, dass ein großer Teil der Bevölkerung, gerade auch die ärmeren Schichten im Land, geblieben sind. Und das zweite Buch der Könige endet dann mit der Erwähnung, dass der König Jojachin schließlich begnadigt wird. Also er wurde eben gefangen nach Babylon gebracht und wird bei der Thronbesteigung von Evil Merodach 561 begnadigt. Und das ist eigentlich so der Hoffnungsschimmer, mit dem das zweite Buch der Könige dann endet. Noch nicht genau zu sagen, wie es weitergehen wird, aber irgendwo zu sagen, es scheint so langsam ein bisschen aufwärts zu gehen. Und das Entscheidende danach war dann 539, die Eroberung Babels durch den Perserkönig Kyros II., und der damit die Herrschaft über das Babylonische Reich erlangte. Und damit entsteht eigentlich das Persische Reich, das wirklich eben von Indien bis Kusch reicht. Also unter Kyros noch nicht bis Kusch. Ägypten hat erst sein Sohn Kambyses erobert. Aber eben ein Reich, das in dem territorial gesehen eigentlich der Erbe des Assyrischen und dann des Babylonischen Reiches ist, aber um einiges größer, weil es eben auch weiter nach Osten bis Indien gereicht hat. Und diese persische Zeit, die bis nach, also für das Land Israel bis 333, bis zur Eroberung Alexanders des Großen dauert, ist eigentlich ganz entscheidend für das Judentum, besonders auch im Land Israel. Und eigentlich erst der Punkt, von dem man von Judentum in heutigem Sinne anfangend sprechen kann, wo wir an Dinge von der Tora hören und wohl auch die endgültige Redaktion der Tora anzunehmen, ist also in dem Sinne eine ganz wichtige Zeit, obwohl sie keine politische Unabhängigkeit hatte, sondern eben Judäa die Provinz Jehud des Persischen Reiches war. Aber das Persische Reich eben im Gegensatz zu seinen Vorgängerreichen hatte eine relative Toleranz, nämlich insofern, dass Kyros den ganzen Völkern, die Nebukadnezar deportiert hatte, das waren ja nicht nur die Judäer gewesen, da waren noch viele andere Völker, denen erlaubt hat, zurückzukehren und eben auch wieder ihre Götter zu verehren und deren Tempel aufzubauen. Für sein ganzes Reich ist da der sogenannte Kyros-Zylinder ganz wichtig. Der heißt Zylinder, weil das eben eine Schrift ist, die in Zylinderform geschrieben ist. Damit hat er ein Jahr nach seiner Eroberung Babylons eben sich theologisch rechtfertigen wollen, warum er denn jetzt sozusagen das Erbe Babylons antreten kann. Und da kann man so einen Eindruck bekommen von der Toleranz, mit der er die eroberten Völker behandelt hat. Da heißt es also, zunächst mal wird sozusagen die babylonische Herrschaft des Königs Nabonid eben als eine den Göttern nicht genehme Herrschaft dargestellt. Eine Kultordnung, die sich nicht ziemte, redete er, also der König Nabonid, Tag für Tag und als Bosheit stellte er die festen Opfer ein. Die Verehrung Marduks, also des wichtigsten babylonischen Gottes, tilgte er in seinem Gemüt. Seine Untertanen richtete er durch ein Joch ohne Erleichterung zugrunde. Auf ihre Klage ergrimmte der Enlil der Götter. Trotz seines, also Enlils Zornes, brachte Nabonid die Götter nach Babylon. Nun wandte sich er, Enlil, den Bewohnern von Sumer und Akkad mit Erbarmen zu. Alle Länder musterte er und suchte nach einem gerechten Herrscher. Kyros rief er deshalb zum Herrscher über das gesamte All. Gutium und die Umanmanda unterwarf er seinen Füßen. Marduk, der große Herr, blickte freudig auf seine guten Taten und sein gerechtes Herz. Er befahl ihm, nach seiner Stadt Babel zu gehen, und er ließ ihn den Weg nach Babel einschlagen. Gleich einem Freunde und Genossen ging er an seiner Seite. Babel rettete er aus der Bedrängnis. Nabonid, den König, der ihn nicht verehrte, überantwortete er ihm. Die Einwohner von Babel insgesamt, das ganze Land Sumer und Akkad, Fürsten und Statthalter knieten vor ihm nieder, küssten seine Füße, freuten sich über seine Königsherrschaft, es leuchtete ihr Antlitz. Der Herr, der durch seine Hilfe die Toten lebendig gemacht hat, der in Not und Unheil allen wohlgetan hat. So huldigten sie ihm freudig, sie verehrten seinen Namen. Ich, Kyros, der König des Weltreichs, der große König, der mächtige König, der König von Babel, der König von Sumer und Akkad, der König der vier Weltsektoren, Sohn des Kambyses, des großen Königs von Anschan, Enkel des Kyros des Ersten, Nachkomme des Taispes, dessen Regierung Bel und Nebo liebgewannen und dessen Königsherrschaft sie zur Erfreuung ihres Herzens wünschten. Als ich friedlich in Babel eingezogen war, schlug ich unter Jubel und Freude im Palaste des Herrschers den Herrschaftssitz auf. Tag für Tag kümmerte ich mich um die Verehrung von Marduk. Ich ließ dem ganzen Land Sumer und Akkad keinen Störenfried aufkommen. Die Stadt Babel und alle ihre Kultstätten hütete ich in Wohlergehen. Die Einwohner, die gegen den Willen der dortigen Götter ein nicht ziemendes Joch trugen, ließ ich in ihrer Erschöpfung zur Ruhe kommen. Mich, Kyros und Kambyses, meinen leiblichen Sohn, sowie alle meine Truppen segnete Marduk, der große Herr. Und die Götter von Sumer und Akkad, die Nabonid zum Zorn der Götter nach Babylon brachte, ließ ich auf Befehl Marduks in ihren Heiligtümern einen Wohnsitz der Herzensfreude beziehen. Mögen diese Götter, die ich in ihre Städte zurückbrachte, Tag für Tag vor Bel und Nabu die Verlängerung meiner Lebenszeit befürworten. Also er tut hier nicht das, was andere Herrscher in der Geschichte getan haben, die Götter der Eroberten für besiegt zu erklären, sondern genau im Gegenteil. Er versucht, seine Legitimität eigentlich dadurch zu gewinnen, dass er sagt, ich habe den legitimen Kult auch für die Babylonier wiederhergestellt, und versucht sich von daher auch eben als legitimen König von Babel sehen zu lassen. Der Schah Mohammad Reza Pahlavi hat, als er die 2500-Jahr-Feier der persischen Monarchie um 1970 rum feierte, diese Erklärung des Kyros als die erste Deklaration der Menschenrechte bezeichnet, was aus dem Mund des Schahs vielleicht etwas merkwürdig klingt, denn Menschenrechte war nicht unbedingt das, was ihm das Wichtigste bei seiner Herrschaft war, kann man, glaube ich, sagen. Aber diese Definition hat dann auch der UNO, damalige UNO-Generalsekretär übernommen, als nämlich dann auf Initiative der persischen Regierung eine Replik dieses Zylinders vor dem New Yorker UNO-Hauptquartier aufgestellt wurde. Und es steht da wohl auch noch bis heute. Schah Mohammad Reza Pahlavi war es ja wirklich auch ganz wichtig, über die muslimische Zeit zurück wirklich das Alter der iranischen Geschichte zu betonen und das eben mit Kyros, die 2500-Jahr-Feier der persischen Monarchie, zu begehen. Und er hat auch seinen ältesten Sohn Reza Kyros genannt, der also theoretisch der heutige Thronprätendent wäre, wenn denn der Iran nochmal wieder eine Monarchie werden würde, was wohl nicht anzunehmen ist. Also von daher war das wirklich nochmal ein ganz wichtiger Rückgriff auf diesen König, der als ganz besonderer Herrscher galt. Und so wird er auch in der Bibel dargestellt. Eben, wir haben sozusagen in dem Zylinder haben wir die allgemeine Politik für sein ganzes Reich. Und das hat sich natürlich auch auf die Judäa ausgewirkt. Wir haben zunächst mal Prophezeiungen von Jesaja, also im zweiten Teil des Jesaja-Buches ab Kapitel 40. Das wird in der Forschung ja normalerweise als ein anderer Prophet Jesaja vielleicht gleichen Namens gesehen als der, dem die ersten 39 Kapitel zugeschrieben werden. Eben ein Prophet, der im babylonischen Exil gewirkt hat. Und dieser Prophet nennt Kyros nichts weniger als den Gesalbten, den Messias des Ewigen, was für einen Nichtjuden ja schon ein enorm ehrenwerter Titel natürlich ist. Und ich habe so einen Kernvers herausgegriffen. So spricht der Ewige, der zu Kyros sagt: Mein Hirte, all mein Gefallen wird er vollenden und sagen zu Jerusalem: Werde wieder gebaut und zum Tempel: Werde gegründet. So spricht der Ewige zu seinem Gesalbten, zu Kyros, der nicht bei seiner Rechten ergriff, Völker vor ihm zu unterwerfen, und die Hüftgürtel der Könige werde ich öffnen, Türen vor ihm zu öffnen, und Tore werden nicht verschlossen bleiben. Ich werde vor dir hergehen, Berge eben machen, Eherne Türen werde ich zerbrechen und eiserne Riegel abhauen. Geben werde ich dir Schätze aus der Finsternis und verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Ewige bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Und dann natürlich, also bei Jesaja ist es die Prophetie, dass Kyros Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen wird. Und das Buch Esra dann beginnt damit, dass Kyros die Erlaubnis gibt, an die Judäer nach Jerusalem zurückzukehren und den Tempel aufzubauen. Und es wird dann eben auch ausdrücklich gesagt, dass der Ewige den Geist des Kyros erweckt hat. Und er gibt auch die Tempelgeräte heraus. Also die Erklärung des Kyros beginnt mit den Worten: So sprach Kyros, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat mir der Ewige, der Gott des Himmels, gegeben. Und er hat mir befohlen, ihm ein Haus in Jerusalem, das in Juda liegt, zu bauen. Wer unter euch von seinem Volk ist, sein Gott sei mit ihm, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda liegt, und baue das Haus des Ewigen, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und dann wird eben auch eine lange Liste derer, die zurückkehren, gegeben. Und so das erste Tun der Rückwanderer wird dann im dritten Kapitel des Esra-Buches beschrieben, dass sie einen Altar bauen, also noch keinen Tempel, der Altar wohl unter freiem Himmel, und im siebten Monat die Opfer beginnen, und dann auch das Laubhüttenfest, das ja am 15. des siebten Monats beginnt, gefeiert wird. Und dann heißt es auch, dass die Grundsteinlegung des Tempels im zweiten Monat des zweiten Jahres nach der Rückkehr geschieht. Ja, also bis hierhin erstmal die Dinge, die unmittelbar mit der persischen Herrschaft beginnen. Sind hierzu Nachfragen, Anmerkungen? Frau Fichtbauer.
Eine kleine Anmerkung. Wenn man mit Menschen, die aus dem heutigen Iran in Deutschland sind, spricht und sie fragt, wie sie sich definieren und nennen, nennen die sich nicht Iraner, sondern Perser. Also in dem Bewusstsein, wir stammen von einer Hochkultur ab, die durch das Mullah-Regime ja eigentlich geknebelt ist, aber wirklich immer Perser. Das ist also ganz, ganz interessant. Und ich kann mich also an dieses Fest da, das der Schah damals veranstaltet hat, erinnern. Das hat also Leute hier im Westen fürchterlich aufgeregt. Als Anmaßung in den Medien wurde das beschimpft. Wie könnte er bloß? Aber für mich war das ein schönes, historisches, langes, langfristiges Bewusstsein. Ja, muss ich schon sagen.
Ja, das eben sicher auch der Versuch, etwas von alter Geschichte wieder für sich zu beanspruchen und zu sagen, wir sind so lange schon da und hatten eigentlich ein ganz wichtiges Reich auch damals schon. Herr Müller.
Ja, die Einführung Esther 1,1, Ahasverosch, König von Indien bis Kusch, 127 Provinzen. Diese 127 Provinzen sind das die gleichen, die man nachher dem Kyros als Herrscher zugesteht? Oder wie kommen wir auf diese komische Zahl 127?
Ich glaube, sie lässt sich historisch nachweisen, noch nicht unter Kyros, sondern eben, wir kommen ja nachher zu der Frage, mit wem Achashverosch zu identifizieren ist, zur Zeit von Xerxes oder Artaxerxes. Kommt man wohl auf diese Zahlen schon? Denn Kyros, wie ich vorhin sagte, hat noch nicht über Ägypten geherrscht. Also es gibt noch nach der Herrschaft des Kyros unter seinem Sohn gibt es noch mal eine kleine Erweiterung dazu. Ich bin im Moment nicht ganz sicher, ja, ob es in Quellen, die erhalten geblieben sind, eine Liste dieser 127 Provinzen gibt. Mir ist auch jetzt im Moment beim Durchsehen nicht aufgefallen, dass irgendjemand eine symbolische Deutung von ihnen gibt. Und wie wir gleich noch sehen werden, Herodot erwähnt zwar, dass Xerxes der Erste König von Indien bis Kusch war, aber gibt, glaube ich, nicht die Zahlen an. Also von daher,
Ja.
es
Ich habe
ist
also
jedenfalls
eine
keine
andere,
runde Zahl. Ja?
Erklärung, mehr symbolischer Art gefunden für diese 127, und zwar aus der Gematria, die
Immaterial.
in der Gematrie heißt also Melek, der König,
Ja, Melek.
der hat den Zahlenwert 254. Und 254 ist genau das Doppelte von 127. Und da wird also erklärt, dass der König Ahasverosch nur über die halbe Erde herrscht, weil dem König, also Gott Melech, eben mit dem Zahlenwert 254 die ganze Erde gehört.
Ja, jetzt muss ich sagen, erinnere ich mich, ich habe so einen Midrasch gesehen, richtig, ja. Ja,
Ja.
das wäre eine Möglichkeit. Und was mir gerade noch einfällt, eine andere Midrasch-Erklärung ist, warum auch immer, der 127 ist die Zahl der Lebensjahre Sarahs nach
Ja,
Genesis
auch.
23. Und das ist die, wahrscheinlich die einzige Zahl. Einzige Stelle in der Bibel, wo sonst noch was die Zahl 127 vorkommt. Und da ist
Genau.
natürlich dann auch immer die Annahme, das muss was miteinander zu tun haben. Das. Call.
Ja, ich wollte noch eben weiter nachfragen nach der Bemerkung von Frau Fielbauer. Kann man dann sagen, von eigentlich in Esra wird auch auf diesen Edikt dann zurückgedacht bei Esra? Verstehe ich das dann
Ja,
gut?
also das Edikt bei Esra ist sozusagen das, was spezifisch für die Judäer formuliert ist, aber es ist in dem Geist der Erklärung, wie sie auf dem
Ja.
Kyrus-Zylinder kommt, wie er eben allen Völkern, die deportiert waren, erlaubt hat, in ihre Länder zurückzugehen
Ja.
und ihre Städte und Heiligtümer wieder aufzubauen. Also das ist das, was uns die Bibel nicht sagt, dass im Grunde genommen den Judäern erlaubt wurde, was allen erlaubt wurde.
Ja, ich kann mir das von 1970 oder 71 nicht erinnern. Vielleicht war ich auch mit anderen Dingen beschäftigt damals. Aber gut, herzlichen Dank für den Anweisung, weil ich fand das erst ein bisschen fremd auch, wegen dass der Schah das damals.
Übrigens, aber zu Zeiten des Schahs gab es ja auch gute Beziehungen zwischen Persien und
Ich
Israel.
weiß, ich weiß, ja.
Und von daher ist es durchaus möglich, dass er auch das erwähnt haben wird.
Okay, danke.
Ja, Herr Müller, noch eine Ergänzung?
Ja, ich will noch mal kurz auf den Gesalbten zurückkommen hier. Ist Kyros und Messias, also die Bezeichnung Messias, ist die nicht hier, ja, ich weiß nicht, ist das honoris causa oder wie
Das
soll
ist die
man diese
Frage.
Erhöhung
Ist es
nennen?
wirklich ein Titel, dass ein Nicht-Jude diesen Titel bekommt, ist eigentlich kaum sich vorzustellen. Ich habe auch
Ja.
einen Midrasch gesehen, wo wirklich die Frage gestellt wurde, wie kann das denn sein, dass Kyros der Gesalbte, der Messias ist? Aber es soll wohl wirklich damit gesagt werden, er ist ein König, der das tut, was Gott will und der im Grunde von Gott beauftragt ist, das zu tun. Und man da auch sieht, dass Gott sich auch nicht nur jüdischer, sondern auch nicht jüdischer Könige bedienen kann, um seine Ziele durchzuführen.
Naja, Kyros ist in erster Linie mal Tributempfänger.
Ja, das
Er ist ein kluger König, ein kluger
ja.
Mann, ein kluger Staatsmann.
Ja, also man wird es wohl kaum als Toleranz im heutigen Sinne bezeichnen
Nein.
können, aber im Vergleich zu der babylonischen Herrschaft vorher kann man es sicher als eine ja, geordnete Herrschaft und sicher
Ja.
auch, wie Sie sagen, klug, eben nicht nur aus reiner Menschenliebe, sondern auch um effektiv herrschen zu können. In der Überlegung, wenn ich den Leuten Zugeständnisse mache und gerade den Babyloniern, versucht er ja wirklich zu sagen, ja, ich will ja eigentlich nur eure alte Religion wiederherstellen. ist das natürlich auch politisch klug und man kann auf die Weise vielleicht auch Aufstände verhindern, wenn man sagt, wir lassen den Leuten eigentlich ihre Identität. Frau Fichtbauer, ist Ihre Hand noch stehen geblieben oder melden Sie sich nochmal? Sie sind noch stumm geschaltet.
Aber jetzt nicht mehr.
Nein,
Ich
nein, jetzt kann man sie wieder hören.
hätte, also es gibt ein Gedicht von Heinrich Heine, Belsazar, und da wird ein Gelage geschildert in dieser Ballade, also mit viel Wein und der Königreich mit stolzem Blick und Diener eilt und kehrt zurück. Er trug viel güldiges Gerät auf dem Haupt, das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis zum Rand, und er leert ihn hastig bis auf den Grund und ruft laut mit schäumendem Mund: Jehova, dir künd ich auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. So, und dann kommt diese Schrift an der Wand, dieses Menetekel, da werden die Weisen gerufen, sie sollen das interpretieren, deuten, können sie nicht. Die Magier kamen doch keinen Verstand zu deuten, die Flammenschrift an der Wand. Belasa ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. So, meine Frage, was ist da historisch? Denn der Tempel ist doch erst dann,
Stellen wir das noch ein bisschen zurück. Wir kommen gleich bei den Midrashim zu Belshazzar, also dessen Geschichte wird im Buch Daniel erzählt. Und
Oh, ja,
eben
danke
genau
schön.
das, also er ist ein historisch existierender babylonischer König, so viel stimmt.
Also, okay.
Und wir werden eben nachher sehen, wie der mit Achashverosch verbunden wird und wie eben genau die Frage der Tempelgeräte, die im
Ja.
Buch Esther ja eigentlich keine Rolle zu spielen scheinen, über die Brücke von Belshazzar miteinander verbunden
So,
werden.
okay. Danke.
Ja, also soweit eigentlich ein vielversprechender Anfang unter Kyros, eine Rückkehr aus dem Exil. Der Tempelbau beginnt. Aber es gibt dann auch gleich schon Ärger, wie man im Buch Esra dann weiter im vierten Kapitel nachlesen kann. Es kommen dann nämlich die Einwohner der Provinz Samaria, also im heutigen nördlichen Teil Israels, die ja aus der Provinz sind, die schon 722 von den Assyrern erobert wurde und wo schon da die 10 Stämme, sei es ganz, sei es teilweise, deportiert wurden, andere angesiedelt wurden. Und da wird ja auch im Buch der Könige beschrieben, dass die dann einen Priester zurückholen, der sie einweist, wie man denn den Gott des Landes verehren muss, damit sie dort teilleben können. Und das heißt dann, dass sie einerseits eben den Gott Israels verehrten, aber auch gleichzeitig ihre anderen Götter wieder beibehielten. Also sie kommen in der Bibel ziemlich schlecht weg und sehen sich selber wohl schon als eben Verehrer des Gottes Israels an. Aber die Judäer, die jetzt aus Babylon zurückkommen, sehen das anders und wollen nicht gemeinsam mit ihnen den Tempel bauen. Da steht natürlich auch im Hintergrund die Samaritaner, die eine bis heute existierende, allerdings sehr kleine Religionsgemeinschaft sind, die sich eben wirklich in der Kontinuität dieser in Samaria lebenden Juden und auch Deportierten wohl aus anderen Reichsteilen sehen. Jedenfalls sieht man die Judäer und die eben angeführt werden von Zerubbabel, den hatten wir auch im Matthäus-Stammbaum, der eben aus dem davidischen Königshaus war und von den Babyloniern, von den Persern als Statthalter eingesetzt worden ist, und der Priester Jeschua, die sozusagen, das ist, man sagen, das ist die säkulare und die religiöse Führung der Rückkehrer. Und die lehnen eben ab, dass die Einwohner von Samaria mit ihnen den Tempel bauen. Und daraufhin versuchen die Leute von Samaria zu verhindern, dass der Tempel gebaut wird, auch durch Beschwerden, die sich einreichen. Und dann heißt es eben in Esra: All die Tage des Kyros, des Königs von Persien, und bis zur Herrschaft des Darius, des Königs von Persien, wird also der Bau verhindert. Und also Kyros ist 530 gestorben, dann folgte bis 522 sein Sohn Kambyses, und dann der Darius, unter dem dann wohl der Tempel gebaut wurde. Darius der Erste herrschte also ab 522. Also wir haben nach dem recht verheißungsvollen Anfang, also erstmal einen Stopp des Tempelbaus. Und das wird dann auch noch weiter beschrieben. Und hier kommen wir chronologisch in einige Schwierigkeiten. Dann heißt es nämlich im weiteren Verlauf bei Esra und unter der Königsherrschaft des Achashverosh, also ist derselbe Name, der im Esterbuch kommt. In der Septuaginta wird es als Assueru genommen und vermutlich ist das Xerxes der Erste. Zu Beginn seiner Königsherrschaft schrieben sie eine Anklageschrift gegen die Bewohner von Juda und Jerusalem. Und in der Zeit des Artaxasta, was vermutlich Artaxerxes der Erste ist, schrieben Bischla, Mithridat, Tabel und ihre anderen Genossen an Artaxasta, den König von Persien. Also nachdem wir vorher gehört haben, dass zwischen Kyros und Darius nicht gebaut wird, haben wir jetzt noch Könige, die im folgenden Jahrhundert regieren, unter deren Herrschaft auch versucht wird, so wie es bei Esra aussieht, den Tempel zu bauen. Die Forschung ist eher der Meinung, dass diese Anklageschriften und die dann zum Baustopp führen, sich nicht auf den Tempel beziehen, sondern den auf den Versuch, Jerusalem als Stadt mit Stadtmauer neu aufzubauen, was unter Nehemia geschieht, dem ja das folgende Buch nach Esra gewidmet ist und der eben in der Zeit wohl von Xerxes und Artaxerxes Statthalter von Judäa war. Und von daher haben wir also hier eine Chronologie, die irgendwie überhaupt nicht hinkommt. Und aber dieser Vers aus Esra 4,6 wird sehr wichtig werden für unsere Identifizierung von Achashverosh im Esterbuch. Und nachdem wir also diesen Einschub mit viel späteren Königen haben, geht es dann am Ende des vierten Kapitels von Esra eben wieder zu der Aussage, dass die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem bis zum zweiten Jahr des Darius, das wäre also 520 Jahre, aufhörte und dann die Propheten Haggai und Zacharia zusammen mit Zerubbabel und Joshua den Tempelbau erneut beginnen. Und das gelingt eben auch, weil also die Gegner haben sich wieder beschwert, aber dann geht man eben im persischen Archiv nachsehen und findet das Edikt des Königs, das Edikt des Kyros, das den Bau erlaubt hat und so darf also weitergebaut werden. Und dann heißt es eben zum Abschluss dieser Sache bei Esra, und die Ältesten der Juden bauten, und es gelang durch die Prophezeiung Haggais des Propheten und Zacharias des Sohnes Idos, und sie bauten und vollendeten nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros, des Darius, und hier wahrscheinlich auch wieder der irrtümliche Einschub des Artaxasta, des Königs von Persien. Und sie vollendeten das Haus bis zum dritten Tag des Monats Adar, im sechsten Jahr der Königsherrschaft des Königs Darius. Das ist das Jahr 515. Und das wird auch normalerweise als das Baujahr des nachexilischen Tempels gesehen, obwohl wir nicht wirklich beweisen können, wie historisch das ist. Das sind halt die biblischen Zeugnisse, die es so einigermaßen übereinstimmend geben, aber ob es tatsächlich genau in dem Jahr passiert ist, lässt sich außerbiblisch nicht belegen. Und eben die beiden Propheten Haggai und Zacharia, die gehören ja zu den 12 kleinen Propheten, die befassen sich halt mit dem Thema, besonders Haggai, was ein ziemlich kurzes Buch ist, ist eigentlich überhaupt der Motivierung der Judäer, den Tempel zu bewahren, gewidmet. Und so beginnt es dann eben auch im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, war das Wort des Ewigen durch Haggai, den Propheten, an Zerubbabel ben Shealtiel, den Statthalter von Juda, und an Joshua ben Jehozadak, den hohen Priester, zu sagen, so sagt der Ewige der Heerscharen zu sagen, dieses Volk hat gesagt, die Zeit ist nicht gekommen, die Zeit, dass das Haus des Ewigen gebaut wird. Also hier ist schon die Kritik, dass man zwar nach Jerusalem zurückgekehrt ist, aber nicht der Meinung ist, dass es jetzt besonders wichtig ist, den Tempel aufzubauen. Und Zacharia hat eben auch Offenbarungen im zweiten Jahr des Darius, einmal im achten Monat und dann am 24. Tag des 11. Monats, der auch ausdrücklich mit dem Namen Schwat bezeichnet wird. Und im Rahmen dieser zweiten Offenbarung heißt es dann, und es sprach zu mir der Engel, der mit mir redete, Ruf zu sagen, so hat der Ewige der Heerscharen gesprochen. Ich habe geeifert über Jerusalem und über Zion große Eifersucht. Und großen Zornschaum schäume ich über die sorglosen Völker, da ich ein wenig schäumte und sie zum Bösen halfen. Daher, so spricht der Ewige, ich bin nach Jerusalem zurückgekehrt in Erbarmen. Mein Haus wird in ihr gebaut werden, Spruch des Ewigen der Heerscharen. Und eine Richtschnur wird über Jerusalem gespannt werden. Ruf weiter zu sagen, so spricht der Ewige der Heerscharen, meine Städte werden noch überquellen von Gütern, noch trösten wird der Ewige Zion und noch Jerusalem erwählen. Also zu versprechen, dass trotz aller Schwierigkeiten und trotz alles Zornes Gottes, der in der Vergangenheit über Jerusalem war, doch die Rückkehr und auch der Wiederaufbau möglich werden können. Also das hätten wir dann in der Zeit des Darius und in Esra 7. Da tritt eigentlich die Person, nach der das Buch genannt ist, Esra zum ersten Mal auf, nämlich Esra der Schreiber mit einer ganz langen Genealogie, auf wen er zurückführt. Er ist auch ein Kohen, ein Priester. Und wird also im 7. Jahr des König Artaxerxes des Ersten, 458 vermutlich. Es gibt auch einige, die es noch 60 Jahre später auf Artaxerxes den Zweiten datieren, der also mit einer weiteren Rückkehrergruppe zurückkommt und auch den Auftrag hat vom König, die Tora als das die Juden in Persien verpflichtende Gesetz einzusetzen. Da heißt es dann, du aber Esra, setze nach der Weisheit deines Gottes, die in deiner Hand ist, Richter und Rechtspfleger ein, die alles Volk jenseits des Flusses, damit ist der Euphrat gemeint, richten, alle, die das Gesetz deines Gottes kennen. Und wer es nicht kennt, den sollt ihr es lehren. Und jeder, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs nicht hält, strenges Gericht soll über ihn gehalten werden, sei es zum Tod, sei es zur Züchtigung, sei es zur Geldstrafe oder zum Gefängnis. Also hier sieht man auch diese persische Politik, die das Religionsgesetz einer Gruppe eigentlich für diese Gruppe zum Staatsgesetz erklärt und damit es auch möglich macht, mit staatlichen Zwangsmaßnahmen die Einhaltung dieser Gesetze zu garantieren. Und es wird dann eben auch beschrieben, wie Esra das ganze Volk versammelt und die Tora vorlesen wird, sich dann die Feier des Laubhüttenfestes anschließt. Wir können nicht notwendigerweise davon ausgehen, dass das schon die fünf Bücher Mose in ihrer Vollform sind. Das könnte auch vielleicht das Buch Deuteronomium erstmal sein. Aber auf jeden Fall gibt es schon eine Tora, die jetzt die Grundlage eigentlich für jüdisches Leben wird. Das haben wir vorher so von Josua über Richter, Samuel, Könige nie gehört, dass die Tora diese Rolle gespielt hat. Also das ist eigentlich die wichtige Neuerung bei der Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Und auch im Buch Nehemia wird das parallel nochmal erzählt. Und als Beispiel für ein Gebot, das jetzt wohl ganz wichtig wird, wird dann auch in Nehemia 13 beschrieben, wie Nehemia für die Einhaltung des Schabbat sorgt. Es kamen nämlich immer noch Händler, die auch am Schabbat in die Stadt reingekommen sind, um Handel zu treiben. Und er lässt dann schließlich vor Beginn des Schabbat die Stadttore schließen, damit keiner rein kann. Und erklärt dann schließlich auch, und wenn die Händler weiter am Schabbat vor den geschlossenen Toren sitzen werden, würde sie von da vertreiben lassen oder töten lassen. Und auf die Weise setzt er also auch ziemlich energisch die Haltung des Schabbat durch. Und ein Thema, das eben auch in Esra 9 bis 10 und dann nochmal wieder in Nehemia 13 kommt, ist die Auflösung der Ehen mit nichtjüdischen Frauen, wo auch das sehr ausführlich beschrieben wird, wie entsetzt Esra darüber ist und er eben dann auch darauf besteht, dass diese Ehen geschieden werden. Da heißt es dann eben am Anfang, als all dies beendet war, traten die Vorsteher zu mir zu sagen, das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert von den Völkern der Länder mit ihren Gräueln, von den Kanaanitern, Hethitern, Perisitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich und die für ihre Söhne genommen. Und der heilige Same hat sich vermischt mit den Völkern der Länder. Und die Vorsteher und Stellvertreter hatten als erste Anteil an diesem Betrug. Und nun, was sollen wir sagen, unser Gott, nach diesem? Denn wir haben deine Gebote verlassen, die du befohlen hast, durch deine Knechte, die Propheten, zu sagen, das Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, ist ein unreines Land. Durch die Unreinheit der Völker der Länder, durch ihre Gräuel, mit denen sie es von einem Ende bis zum anderen Ende in ihrer Unreinheit angefüllt haben. Und jetzt sollt ihr eure Töchter nicht ihren Söhnen geben und ihre Töchter sollt ihr nicht für eure Söhne zu Frauen nehmen und sucht nicht ihren Frieden und ihr Gutes auf ewig, damit ihr stark werdet und das Gute des Landes esst und es euren Kindern vererbt auf ewig. Und dann im weiteren Verlauf wird beschrieben, wie Esra also sehr vehement dafür sorgt, dass alle diese Frauen geschieden werden und mit ihren Kindern weggeschickt werden. Die Forderung der Tora gab es natürlich auch schon vorher, obwohl wir durchaus in den Büchern Samuel und Königen da noch weniger Probleme sehen. Aber das wird auch so ein Kennzeichen dieser Rückkehrergemeinde, dass man keine Mischehen haben will. Und eben auch von dem heiligen Samen spricht, ist vielleicht auch etwas, was eine Gemeinschaft, die jetzt eben keine politische Unabhängigkeit mehr hat, sondern sich eigentlich nur noch durch ihre religiöse Identität bestimmt. Da kommt es vielleicht auch zu solchen Abgrenzungen, um zu sagen, wir können anderes, unsere Identität nicht wahren. Und das ist natürlich anders im Gegensatz zum Buch Ruth, mit dem wir uns ja dieses Jahr auch noch befassen wollen. Er geht in eine ganz andere Richtung, wird auch oft als Auseinandersetzung mit dieser Politik von Esra und Nehemia gesehen. Aber das ist jedenfalls zumindest eine starke Tendenz, die in dieser Zeit da ist. Ja, und dann schließlich noch zu Nehemia, der entsendet, der also zunächst der Mundschenk des persischen Königs ist. Und es heißt dann, dass er im 20. Jahr Artaxerxes, also Artaxerxes des Ersten, 445, ausgesandt wird, um Jerusalem wieder aufzubauen. Also auch hier wieder ein jüdischer Statthalter für die Provinz Jehud. Und es beginnt eben damit, dass es heißt, es war im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artaxerxes, als Wein vor ihm stand. Da nahm ich den Wein und gab ihm dem König und ich war vor ihm nie übel erschienen. Da sprach der König zu mir, warum sieht dein Gesicht übel aus, wenn du doch nicht krank bist? Das ist es nicht, sondern etwas Übles im Herzen. Da fürchtete ich mich sehr und sprach zum König, der König lebe ewig. Wie sollte mein Gesicht nicht übel aussehen, da die Stadt, in der meine Väter begraben sind, wüst liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. Und daraufhin erlaubt ihm der König eben für einige Jahre nach Jerusalem zu gehen. Und es wird dann auch beschrieben, wie Nehemia auch unter großen Schwierigkeiten die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufbaut. Also wir sehen in den Büchern von Esra und Nehemia und auch bei Haggai und in Teilen von Sacharia, dass das Hauptthema in den Jahrzehnten nach der Rückkehrerlaubnis aus dem babylonischen Exil eigentlich ist, immer, dass möglichst viele Leute zurückkehren nach Judäa, obwohl auch schon klar ist, manche bleiben in Babylon. Und dass eben sowohl die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut wird, als auch der Tempel und die Einhaltung der Tora, einschließlich Schabbat, Verbot von Mischehen, ganz wichtig werden. Und wenn wir das jetzt als Hintergrund für das Esra-Buch, das Esther-Buch sehen, ist das was völlig anderes, könnte man sagen. Also abgesehen von dem einen Vers, den wir am Anfang über die Herkunft Mordechais haben, wird im Buch Esther, werden Jerusalem und Juda nicht wieder erwähnt. Der Tempel wird überhaupt nicht erwähnt und es wird auch gar nicht von Juden, die eben im Land in Juda leben, gesprochen, sondern von Juden, die im ganzen Persischen Reich verstreut sein, so wie es eben Haman, als er den König überreden will, die Juden zu töten, sagt, sagt er zum König Achashverosh, es gibt ein Volk, verstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Provinzen deines Königsreichs. Ihre Gesetze sind verschieden von jedem anderen Volk und die Gesetze des Königs halten sie nicht ein. Und es zahlt sich für den König nicht aus, sie in Ruhe zu lassen. Und in dem zweiten Teil des Verses ist vielleicht ein Hinweis oder eine Behauptung, dass die Juden ihre eigenen Gesetze haben, aber über den Inhalt dieser Gesetze erfahren wir eigentlich gar nichts. Und so wird eben auch ansonsten im ganzen Buch die Tora nie erwähnt, genauso wie der Tempel nie erwähnt wird. Und im Gegensatz dazu, dass also Esra und Nehemia ganz vehement gegen Mischehen wird, haben wir ja die ganze Geschichte des Esther-Buches beruht ja darauf, dass die Jüdin Esther den persischen König, der natürlich kein Jude ist, heiratet und das offensichtlich in Ordnung ist. Und von daher sehen wir also schon, dass das Buch Esther sich von all den anderen biblischen Büchern, die sich mit der persischen Zeit befassen, eigentlich sehr unterscheidet. Und darum war mir auch so wichtig, das hier in der Einführung zu zeigen, weil man eben im Vergleich damit vielleicht noch ein bisschen stärker sehen kann, was das Besondere am Esther-Buch ist.
Ja,
ja, dazu Nachfragen. Frau Fichtbauer gleich.
Ja, das Besondere, das habe ich kürzlich in einem anderen Kontext gelernt, am Esther-Buch ist, dass es ein gottloses Buch ist.
Also, das ist auch noch mein Thema.
Gottloses,
das, kommen werden, ja.
Das heißt, kommt gar nicht vor, ist dann in der, durch die Septuaginta da hineingeschmuggelt worden. Ne?
Und, ja, genau.
Es haben viele, das habe ich also neulich bei der Lektüre in einem kleinen Kreis erlebt. Da nahm eine Dame richtig Anstoß daran. Nein, also das Buch, nein, das durfte gar nicht
das sein. Ja, das also, war auch einer der Gründe, warum Luther das Buch nicht haben
wollte. Ja, ja, ja.
Der Gewalttätigkeit der Juden auch eben, dass Gott nicht erwähnt wird. Ja, das wird uns auch noch weiter beschäftigen, wenn wir so an eine markante Stelle kommen, die eigentlich danach schreit, dass man Gott erwähnen müsste, aber es kommt halt nicht. Ja, ansonsten noch Anmerkungen. Ja, sonst.
Noch darf ich noch vielleicht für alle, die sich an den alten Geschichtsunterricht im Gymnasium erinnern. Also hier steht immer Darius, wir haben den Darius genannt. Das ist ja der persische König, der in Marathon unterlegen ist. Also das ist der die 490 Marathon. Ja, und dann kommt Xerxes, 480 Salamis und der Aischylos. Der hat dazu ein Drama geschrieben, die Perser. Und es ist also erstaunlich, wie er auf die, wie soll ich mal sagen, den Persern gegenüber auch Gerechtigkeit gegenüber walten lässt. Und der Xerxes kommt da gar nicht gut weg, nämlich der hat sich übernommen, das ist also die Hybris, die die Griechen ja so, so verurteilen, der ist zu weit gegangen. Der Darius hat ein ganz gutes Image bei Aischylos und Xerxes gar nicht. Ja.
Das würde ja zu der Bibel passen, wo ja Darius eben auch wegen des Tempelbaus ganz gut wegkommt.
Ja, ja, ja.
Also aber ich glaube wirklich, ich kenne das auch noch aus meinem Schulunterricht so, weil ja normalerweise da das Perserreich eben als der Gegenpol zu Griechenland kam und es dann auch oft so als das tyrannische Reich im Vergleich zu der griechischen Demokratie dargestellt worden ist. Und da hat vielleicht die biblische Perspektive oder eben die Perspektive der Leute, die in diesem Reich gelebt haben, zu sehen, dass es so einfach nun auch nicht war. Es war keine griechische Demokratie, aber es war auch nicht die schlimmste Tyrannei, die man sich vorstellen kann. Man hatte durchaus auch seine Wege, ein Reich von vielen Völkern zusammenzuhalten.
Ja, ja, es ist wirklich eine ganz andere Perspektive. Ja, das kann man sagen.
Ja. Ja, Herr Müller.
Ja, über den Darius werden wir ja später wahrscheinlich nochmal sprechen, weil er spielt ja in der Esther-Geschichte eine Rolle. Weil wir fragen uns, wie Vashti und Ahasverosch zusammenkommen.
Ja,
es wird also gesagt, dass
Darius... Von der Abstammung von Vashti kann das auch nochmal kommen.
Ja, genau. Kommen wir da noch drauf oder?
Vermutlich dann beim nächsten Mal, wenn ich nicht zu viele andere Thematiken habe, aber ich doch denke, die Abstammung von Vashti werden wir schon noch bekommen. Wir werden auch jetzt gleich sehen, auch wenn es nicht ausdrücklich so gesagt wird, dass man eventuell Achashverosh vielleicht auch mit Darius identifizieren könnte.
Ja, nicht nur nicht identifizieren, weil ich kenne es so, dass also der Darius in dem Ahasverosch einen sehr loyalen und ergebenen, ich sag mal, hohen Militär hatte.
Aber wenn ich mich richtig erinnere, war das Nebukadnezar, von dem das gesagt wird.
Ja,
das geht tatsächlich über Vashtis.
Das geht durcheinander
Abstammung,
etwas.
Die als die Tochter von Nebukadnezar gilt. Also das gucken wir uns nächstes Mal noch mal ein bisschen genauer an.
Okay.
Ja, genau. Die Frage ist nämlich jetzt für die rabbinische Exegese ist das natürlich ein Problem, hier ein Buch zu haben, für das der Tempel nicht wichtig ist, wo die Tora nicht vorkommt, wo eine Jüdin einen nicht-jüdischen König heiratet, ist alles nicht so ganz koscher, könnte man sagen. Und das geht auch mit der Frage zusammen, mit welchem König ist denn nun Achashverosh zu identifizieren? Und ich habe hier erstmal einen kurzen Text aus dem Esther-Kommentar von Jonathan Grossmann, ein zeitgenössisches Kommentar 2011 veröffentlicht, 2013 auf Hebräisch, den gibt es auch auf Englisch. Jonathan Grossmann ist einer dieser modernen orthodoxen Exegeten. Beispiele dafür hatten wir auch schon im Samuel-Buch gesehen, die also sich weniger mit Quellenscheidung solchen Dingen befassen, sondern mehr einen literarischen Ansatz haben und sich auch gewissen religiösen Grenzen, könnte man sagen, verpflichtet fühlen. Wir werden sicher noch weitere Texte aus seinem Kommentar auch im Verlauf der weiteren Kapitel sehen. Ja, also er schreibt dazu, ist noch in der Einleitung zu dem Kommentar, die Erzählung beginnt mit dem historischen Zeitpunkt, an dem die Ereignisse stattfinden. Und es war in den Tagen des Achashverosh, erst Achashverosh, der als König herrscht, von Indien bis Kusch, 127 Provinzen. Die Überschrift des Buches klingt in den Ohren derer, die gewohnt sind, in der Bibel zu lesen, nicht fremd. Und sie erscheint in vier weiteren Erzählungen. Das habe ich Ihnen unten in die Fußnote getan, wo es eben heißt, es war in den Tagen des. Das kommt noch viermal vor. Das Festmachen der Erzählung an einem spezifischen historischen Punkt des Zeitverlaufs legt ein Lesebewusstsein fest und beeinflusst die Analyse der Ereignisse nachhaltig. In einer Erzählung, in der es überhaupt keine Zeitangabe gibt, neigt der Leser dazu, die Frage ihrer historischen Zeit zu ignorieren, wie zum Beispiel bei meinem Buch Hiob, während bei einer Erzählung, die mit einer solchen Angabe beginnt, anzunehmen ist, dass die historische Zeit das Verständnis der Ereignisse oder ihre Bedeutung beeinflussen wird. Tatsächlich scheint es, dass die Datierung der Erzählung des Buches große Bedeutung für seine verborgenen Botschaften hat und dass ein bedeutender Teil der Botschaft des Buches eng mit der spezifischen historischen Epoche verbunden ist, in der das Geschehen erzählt wird. Es ist aufschlussreich, dass die Überschrift den Leser auf die persische Herrschaft fokussiert und nicht auf die Geschichte des jüdischen Volkes, wie etwa "Und es war im 70. Jahr der Verbannung Judas" oder ähnlich. Auf diese Weise stellt sich der Erzähler naiv und lässt das Gefühl aufkommen, als habe er vor, die Geschichte des persischen Königreichs zu erzählen. Wie wir im weiteren Verlauf sehen werden, ist dies eines der Motive, die die ganze Erzählung durchziehen. Die Kluft zwischen der persischen Hülle und der jüdischen Perspektive, die in ihr weht. Mit welchem König der achämenidischen Dynastie ist Achashverosh zu identifizieren? Unsere weisen, seligen Angedenken schlugen vor, dass sich die Erzählung vor der Erklärung des Kyros und dem Bau des Tempels ereignete. Viele Midrashim verbinden zwischen dem König, Mordechai, Vashti und Haman und der Frage nach der Zerstörung des Tempels und seinem Wiederaufbau, unter der Annahme, dass Achashverosh etwa 70 Jahre nach der Zerstörung regierte. Und als herausragendes Beispiel dafür habe ich den Text aus dem babylonischen Talmud im Traktat Megillah rausgesucht. Der Traktat Megillah, sage ich, die Rolle, und das meint eben die Esther-Rolle, das ist die Rolle per se, ist also eigentlich der Traktat, der sich mit dem Lesen der Esther-Rolle an Purim befasst, und de facto ist ein großer Teil dieses Traktates ein Kommentar zur Esther-Rolle, zum Esther-Buch. Und da kommt eben auch diese Datierung. In jenen Tagen, als der König Achaschwerosch auf dem Thron seiner Königsherrschaft saß. Also damit ist gemeint, den Thron bestiegen hatte, also gerade am Beginn seiner Herrschaft. Darauf aber, also im folgenden Vers, heißt es im dritten Jahr seines Königtums. Also sozusagen, wann denn nun? Am Anfang oder im dritten Jahr? Rabba erklärte, nachdem er sich beruhigt hatte. Und zwar wird er das Verb Yashav, das eigentlich ganz normal sitzen heißt, im Sinne der Form von Hityashev gelesen, die Gedanken zum Sitzen zu bringen, das heißt sich beruhigen. Und worüber musste er sich beruhigen? Er sagte nämlich, Belshazzar, den Sie gerade schon erwähnt hatten, Frau Fichtbauer, er hatte es berechnet und sich geirrt. Ich aber habe es berechnet und irre mich nicht. Welches Bewenden hat es damit? Es heißt bei Jeremia, wenn volle 70 Jahre über für Babel dahingegangen sind, werde ich euch bedenken. Sozusagen, dann wird die Erlösung kommen. Und ferner heißt es bei Daniel, das voll werden 70 Jahre des Liegens Jerusalems in Trümmern. Und jetzt wird eben versucht, das zu errechnen. Er, also Belshazzar, zählte 45 Jahre der Regierung Nebukadnezars, 23 der Regierung Evil-Merodachs, und zwei seiner eigenen Regierungen zusammen, das sind 70. Sodann ließ er die Gefäße des Tempels holen und bediente sich ihrer. Und das wird eben genau in Daniel 5 beschrieben, wie er dieses große Gelage feiert, in dem die Tempelgeräte benutzt werden, was schließlich zu seinem Tod führen wird. Und der Gedanke ist eben, ich habe berechnet, 70 Jahre sind vorbei und die Erlösung ist nicht gekommen. Also offensichtlich war es eine Lügenprophetie, und ich kann in aller Ruhe jetzt die Tempelgeräte benutzen, denn der Tempel wird nicht mehr aufgebaut werden. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Aber wie wir bei Belshazzar sehen, es ist nicht gut ausgegangen. Jetzt muss aber noch erklärt werden, wieso kommt er darauf, dass Nebukadnezar 45 Jahre regierte? Der Meister sagte, sozusagen ein anonymer Rabbiner, dessen Name nicht genannt wird, sie wurden im 7., im 8., im 18. und im 19. Jahr verbannt. Das heißt, wir können an vier verschiedenen Stellen der Bibel unterschiedliche Jahresangaben finden, wann denn nun die Verbannung war. Und das muss man jetzt irgendwie miteinander übereinbekommen. Und so heißt es dann, im 7. Jahr nach der Unterwerfung Jehoiakims, also das heißt im 7. Jahr, wo Jehoiakim König war, das ist das 8. Regierungsjahr Nebukadnezars, gingen sie in die Verbannung. Das ist die erste Verbannung, zu der auch Mordechai gehörte. Im 18. Jahr nach der Unterwerfung Jehoiakims war die Verbannung Zedekias, eben des letzten Königs, bei dem dann die Zerstörung kommt. Und von dem heißt es ja auch wirklich, dass er 11 Jahre regiert hat. Das ist das 19. Regierungsjahr Nebukadnezars. Der Meister sagte nämlich, im ersten Jahre, also seiner Herrschaft Nebukadnezars, eroberte er Ninive und im zweiten unterwarf er Jehoiakim. Ferner heißt es, und im 37. Jahr der Wegführung Jehoiakims, des Königs von Juda, im 12. Monat, am 27. des Monats, begnadigte Evil-Merodach, der König von Babel, im Jahre seines Regierungsantrittes Jehoiakim, den König von Juda, und befreite ihn aus dem Kerker. 8 und 37 sind 45. Dazu 23 des Evil-Merodach, was wir aus einer Überlieferung wissen. Und zwei seiner Belshazzars Regierung, das sind zusammen 70. Da er dachte, nun würden sie überhaupt nicht mehr erlöst werden, ließ er die Gefäße des Tempels holen und bediente sich ihrer. Das ist es, was Daniel zu ihm sagte: Du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben, die Gefäße seines Tempels hat man vor dich bringen müssen. Und darauf heißt es, in derselben Nacht wurde Belshazzar, der König der Kasdim, getötet. Und dann sofort im nächsten Vers, und hierauf folgt: Und Darius der Meder erhielt die Königsherrschaft im Alter von 62 Jahren. Das ist natürlich ein großes Problem, denn Darius war ja nicht Perser und kein Meder. Und irgendwie kommt er hier nicht ganz richtig sozusagen und hat ja auch nach Kyros regiert. Aber es ging hier wohl darum, einen medischen König reinzubringen. Und auf die Weise wird Darius hier als medischer und nicht als persischer König gebracht. Ja, also das war die eine Rechnung. Und dann als dann sprach er, also Achashverosh, jener hatte sich geirrt, also und von daher zu früh die Tempelgeräte benutzt. Ich aber habe es berechnet und irre mich nicht. Das heißt ja nicht bei Jeremia für das Reich Babel, eben die 70 Jahre, was heißen würde vom Regierungsantritt Nebukadnezars an, sondern für Babel, worunter die babylonische Gefangenschaft zu verstehen ist. Und diese begann 8 Jahre später. Stattdessen rechnete er ein, und er muss jetzt diese 8 Jahre bekommen. Stattdessen rechnete er 1 Jahr der Regierung Belshazzars, 5 Jahre der Regierung von Darius und Kyros und 2 seiner Regierung. Als er sah, dass die 70 Jahre verstrichen waren, ohne dass sie erlöst wurden, dachte er, sie würden nun überhaupt nicht mehr erlöst werden. Da ließ er die Gefäße des Tempels holen und bediente sich ihrer. Alsdann kam ihm der Satan in den Weg und er ließ Vashti töten. Er hatte ja richtig gerechnet. Er irrte ebenfalls. Er sollte mit der Zerstörung Jerusalems zu zählen beginnen. Das sind also 11 Jahre weniger. Und da er 14 Jahre regierte, so sollte ja der Tempel in seinem 14. Regierungsjahre erbaut sein. Während es ja heißt, damals wurde die Arbeit am Tempel Gottes zu Jerusalem eingestellt. Rabba erwiderte, darunter waren unvollständige Jahre und daher wurde der Tempel nicht schon unter Achashverosh gebaut. Also die ganze Diskussion geht im Grunde darum, wann wird das Exil zu Ende sein, wann sind die 70 Jahre vorbei, wann kann der Tempel wieder aufgebaut werden. Und wohl, weil das Estherbuch anfängt mit dem Gelage des Achashverosh, übernimmt man dann auch von dem Gelage des Belshazzar, dass auch Achashverosh bei seinem Gelage die Tempelgeräte benutzt hat. Und damit wird also die Thematik des Tempels, die das Estherbuch offenkundig gar nicht hat, durch den Midrash hineingebracht und eben auch gleichzeitig in die Datierung gebracht. Und also Achashverosh wird hier nicht namentlich mit einem der persischen Könige identifiziert, aber man müsste eben eigentlich annehmen, dass es Kyros ist, denn wenn es ja sofort nach den 70 Jahren geschehen soll. Also es geht hier um die 70 Jahre und nicht um eine wirkliche historische Forschung, kann man da wohl nur zu sagen. Und auf die Weise kommt man zu einer enorm frühen Datierung von Achashverosh, die auch vielleicht insofern wichtig ist, als wir ja hören, dass Mordechai zu der ersten Verbannung gehörte und der muss ja noch am Leben sein. Und auch dafür bietet sich an, dass es eben relativ nah an diesen 70 Jahren ist. Aber das ist schon nicht die einzige und auch nicht die in der Forschung verbreitetste Identifizierung, sondern wie jetzt Jonathan Grossmann weiterschreibt, die Identifizierung mit Achashverosh in Esra 4,6, also mit Xerxes dem Ersten dann, ist unter den Forschern der Epoche die am meisten verbreitete und akzeptierte. Und auch eben deshalb, weil in einem Dokument aus der Zeit von Xerxes den Ersten, das ist in der Fußnote, ein Schatzmeister mit Namen Marduka erwähnt wird, was ziemlich ähnlich wie Mordechai klingt, und Herodot eben über Xerxes den Ersten schreibt, dass er König von Indien bis Kusch war, genau das, was auch über Achashverosh gesagt wird, im Palast von Susa residierte und ein Frauenjäger und Trinker war, was man auch über Achashverosh ganz gut sagen kann. Und das Problem ist eben, wenn wir Achashverosh mit Xerxes identifizieren, hätte Mordechai über 100 Jahre alt sein müssen, weil er ja eben bei der ersten Deportationswelle verbannt sein, angeblich verbannt worden ist. Und also von daher sehen wir eigentlich, dass die Versuche, wirklich das historisch zu identifizieren, irgendwo zum Scheitern verurteilt sind und es vielleicht wirklich mehr um den Hintergrund dessen, was wir von gewissen Königen wissen, geht und das Ganze eben auch immer wieder mit dem Tempel verbunden wird. Und es gibt dann eben auch Midrashim, die eben diese Identifizierung von Achashverosh mit dem Achashverosh in Esther 4 nehmen. Da haben wir den Midrash Esther Rabba, der eben anfängt mit einem Zitat aus Kohelet: Der Anfang der Worte seines Mundes ist Torheit. Das ist Achashverosh, wie es heißt. Und unter der Königsherrschaft des Achashverosh, zu Beginn seiner Königsherrschaft, schrieben sie eine Anklageschrift. Und das Ende seines Mundes verderbliche Tollheit, der den Thron bestieg und die Arbeit am Tempel einstellte. Als alle das sahen, begannen sie zu schreien, Wai, und das ist so also lautmalerisch mit eben Vayehi, und es war in den Tagen des Achashverosh. Und da gibt es auch sehr viele Midrashim, die sich damit befassen, dass die Formulierung und es war in den Tagen eigentlich immer auf ein Unglück hinweist, dass nichts Gutes danach kommen wird. Und dann heißt es noch weiter im Midrash Esther Rabbah, und es war in den Tagen, Rabbi Tachlifa Bachama sagte, weil er der älteste Bruder Nebukadnezars war, also Achashverosh. Wie kann er sein Bruder gewesen sein? War nicht der eine Kasdäer und der andere Meder? Sondern der eine stellte die Arbeit am Tempel ein und der andere zerstörte ihn. Daher hat die Schrift sie einander gleichgestellt. Wie es auch heißt in den Sprichwörtern, auch wer nachlässig ist bei seiner Arbeit, ein Bruder ist er des Verderbers. Auch wer nachlässig ist bei seiner Arbeit, das ist Achashverosh, der die Arbeit am Tempel einstellte. Ein Bruder ist er des Verderbers, das ist Nebukadnezar, der Verderben über den Tempel gebracht hat. Und dann schreibt Grossmann weiter: Ich möchte jetzt auf ein Faktum eingehen, das besonders große Bedeutung für das Verständnis des allgemeinen realen Rahmens der Erzählung des Buches hat. Wenn Achashverosh tatsächlich Xerxes ist, dann ereignet sich die Erzählung des Buches etwa 100 Jahre nach der Zerstörung des ersten Tempels und, was noch wichtiger ist, etwa 30 Jahre nach der Einweihung des Altars des zweiten Tempels. In jedem Fall zeigt sich, dass die Einwohner von Schuschan und unter ihnen auch Mordechai und Esther nicht zu den Juden gehörten, die in den Tagen der Rückkehr nach Zion in ihr Land zurückkehrten. Sie zählten nicht zu denen, die auf die Erlaubnis des Kyros in das Land Israel zurückzukehren und dort den Tempel neu aufzubauen eingingen. Während die jüdische Niederlassung im Land Israel um ihre Existenz, ihr Leben und den Bau des Tempels kämpfte, sitzen die Juden von Schuschan da und genießen prächtige Gelage, die der König für alle Bewohner der Stadt organisiert. Und es gibt tatsächlich Midrashim, die ausdrücklich sagen, dass auch die Juden von Schuschan an den Gelagen von Achashverosh teilgenommen haben. Zu Beginn der Erzählung des Buches lässt sich keine Benachteiligung der Juden. Im Gegenteil, einige von ihnen erlangen hohe Stellungen in der persischen Regierung und eine ihrer Töchter heiratet sogar den König. Wie gesagt, überträgt die Eröffnung der Erzählung des Buches mit der Überschrift „Und es war in den Tagen des Achashverosh“ den Schwerpunkt der historischen Zeit von den Geschehnissen im Land Israel zu den Ereignissen in Persien. Aber ist diese Überschrift eine unschuldige Absichtserklärung, die darauf hinweist, dass diese Erzählung nichts mit der jüdischen Geschichte, die sich im Land Israel abspielt, zu tun hat? Oder stellt sich diese Überschrift naiv? Die Erzählung erscheint von dem Geschehen im Land Israel abgekoppelt, aber tatsächlich gibt es in ihr Anspielungen auf das Unbehagen, das der Erzähler empfand, angesichts der Fokussierung auf die Juden Schuschans und zu ignorieren ihrer Brüder, die um ihre Existenz im Land Israel kämpfen. In den Midrashim unserer Weisen seligen Angedenkens, besonders in denen im babylonischen Talmud, Traktat Megillah, zeigt sich die Spannung zwischen dem Haus des Königs Achashverosh und dem Tempel oder, wenn wir so wollen, zwischen den Juden in Schuschan und den Bewohnern des Landes Israel in mehreren Auslegungen. So eben, was wir gerade hatten, den Text. So wird zum Beispiel Achashverosh beschrieben, wie er 70 Jahre der Verbannung Israels zählt, Und als er sieht, dass die 70 Jahre um sind und Israel noch nicht erlöst wurde, so nach seiner Erzählung, denkt er, dass sie überhaupt nicht mehr erlöst würden. Und daher holt er die Tempelgeräte heraus und benutzt sie bei dem Gelage, das er für die Einwohner Schushans gibt. Achashverosh's Benutzung der Tempelgeräte wird in dieser Auslegung als Alternative zu ihrer Benutzung in dem ursprünglichen Gebäude, für das sie bestimmt waren, dargestellt. Das heißt, da Israel nicht erlöst und der Tempel nicht mehr erbaut werden wird, können die Geräte dem persischen König bei seinen Gelagen dienen. So auch der folgende Midrasch, wobei er ihnen den Reichtum der Erde seiner Königsherrschaft zeigte. Rabbi Yossi Bachanina sagte, dies lehrt, dass er die Priestergewänder anlegte. Hier steht geschrieben, die teure Pracht seiner Größe, und dort im Buch Exodus bei der Beschreibung der Priestergewänder, und du sollst heilige Gewänder für Aaron und seine Söhne machen, zur Ehre und zur Pracht. Ja, machen wir hier vielleicht noch einen kurzen Einschnitt, bevor wir nochmal zurück auf den biblischen Text gehen. Anmerkungen, Nachfragen? Sieht erstmal nicht so aus. Dann ist natürlich die Frage, wenn die Rabbinen jetzt plötzlich das ganze Geschehen vor dem Hintergrund des Tempels und der Tempelgeräte lesen, hat das irgendeinen Anhaltspunkt im Estherbuch, das den Tempel ja nie erwähnt. Und darauf geht eben Grossmann auch ein. Kann man für diese erwähnte Spannung Anhaltspunkte im Buch selber finden? Weist der Verfasser des Buches irgendwie auf das jüdische Zentrum im Land Israel und den Tempel, der in ihm gebaut wurde, hin? Die Antwort ist positiv. Sie ergibt sich aus verschiedenen Stellen im Verlauf der Erzählung. Aber hier möchte ich mich auf die Beschreibung des Hauses des Königs und die Beschreibung der Gelage in Kapitel 1 konzentrieren. Paton, das ist ein Kommentar zu Esther aus Anfang des 20. Jahrhunderts, wies auf literarische Beziehungen zwischen dem Palast des Achashverosh und der Wohnstätte und dem Tempel in Jerusalem hin. Diese Beziehungen bestehen sowohl auf der architektonischen als auch auf der sprachlichen Ebene in der Beschreibung der Gelage in Kapitel 1. Die Beschreibung des Aufbaus des Hauses des Königs erinnert an den Aufbau des Tempels, vor allem an den Tempel nach der Vision Ezechiels. Dies sticht hervor in der Anlage des königlichen Palastes in zwei Räumen. Das innere Haus des Königs gegenüber dem äußeren Haus des Königs, um die herum sich Höfe befinden. Also das wäre die Entsprechung, die er hier wohl als selbstverständlich voraussetzt, eben des Heiligsten und des Allerheiligsten. Diese Beziehung wird möglicherweise noch verstärkt durch die Benutzung des Begriffs Bira für den Palastbezirk von Shushan. Es ist klar, dass dies eine anerkannte Bezeichnung für den genannten persischen Bezirk ist, den auch Daniel in seiner Vision benutzt. Und ich sah in der Vision, und es war, während ich sah, und ich bin in Shushan, der Bira, die in der Provinz Elam ist. Dennoch ist es möglicherweise kein Zufall, dass der andere Ort in der Bibel, der Bira genannt wird, Jerusalem ist und der Tempel in ihr, wie zum Beispiel im Gebet Davids. Und meinem Sohn Salomo gib ein vollkommenes Herz, deine Gebote, Zeugnisse und Gesetze zu halten, alles zu tun und die Bira zu bauen, die ich vorbereitet habe. Es ist nicht klar, ab wann diese Bezeichnung auch auf Jerusalem und den Tempel in ihr angewandt wurde. Es handelt sich bekanntermaßen um ein spätes Wort. Aber wenn der Verfasser des Buches sie als Bezeichnung für Jerusalem kannte, ist es möglich, dass er damit auf die erwähnte Konfrontierung anspielen wollte. Welches ist die Bira? Welches ist die Königsstadt? Die Stadt der Königsherrschaft des Achashverosh oder die Stadt, in der sich der Tempel befindet? Auch in der Beschreibung des Gelages, das im Haus des Königs abgehalten wurde, scheint es, dass der Verfasser des Buches im Bewusstsein des Lesers den Tempel heraufholen wollte. Die Materialien, die zu Beginn der Beschreibung dieses Gelages erwähnt werden, müssen beachtet werden. Edles weißes, grünes Leingewebe, blauer Purpur, gefasst in leinene und purpurrote Schnüre. Eine schnelle Nachprüfung ergibt, dass die mit diesen Materialien verbundenen Assoziationen klare Assoziationen an den Tempel sind. Der blaue Purpur, Techelet, wird in der Bibel 49 Mal erwähnt. Davon sind 42 Erwähnungen mit der Wohnstätte und dem Tempel verbunden. Auch die leinenen Schnüre, Pavlebuts, sind in der Assoziation des Lesers mit der Welt des Tempels verbunden. Buts wird in der Bibel 7-mal erwähnt. Zweimal im Buch Esther, noch einmal in der Prophetie Ezechiels über Tyrus. Die übrigen 4 Erwähnungen sind mit dem Tempel und mit der Bundeslade des Ewigen verbunden. Schließlich erweckt auch der in Verbindung mit ihnen erwähnte rote Purpur, Argaman, klare Assoziationen an den Tempel. 29 von 38 Erwähnungen des roten Purpurs in der Bibel sind mit der Herstellung des Bundeszeltes und der Errichtung des Tempels verbunden. Möglicherweise soll auch die außergewöhnliche Benutzung des Verbes Yassad grundlegen im Sinne von Festlegung eines Brauches und Gesetzes, denn der König hatte grundgelegt, allen Vorstehern in seinem Palast den Wunsch eines jeden zu erfüllen, Assoziationen erwecken, die das Verb Yassad in der Bibel, das mit der Grundlegung der Stadt des Ewigen und des Hauses des Ewigen verbunden ist, begleiten. Demgegenüber hört der Leser von der Festlegung eines besonderen Gesetzes von Seiten des Königs, dass jeder, der zum Gelage kommt, so viel trinken darf, wie er will, und jede Sorte Wein, die er möchte. Wenn der Verfasser des Buches das Gelage des Achashverosch unter Benutzung dieser Materialien und Farben beschrieb, wollte er in das Bewusstsein des Lesers sicher einen anderen Ort mit einer anderen Atmosphäre hinaufholen. Man kann immer noch behaupten, dass es sich nicht um 2 miteinander konkurrierende Gebäude handelt, sondern im Gegenteil. Von dem einen kann man etwas über das andere lernen. Wenn ein König aus Fleisch und Blut das Recht hat, jeden zu vertreiben, der sich fehlender Ehrerbietung schuldig macht, so umso mehr Gott, der König der Welt. Meiner Meinung nach ist das Gegenteil der Fall. Der Tempel in Jerusalem soll im Bewusstsein des Lesers als Alternative zum Haus des Königs in Shushan dastehen. Das Trinken von Wein und die übertriebene Verherrlichung in Reichtum und Ehre werden nicht als Einleitung zur Königsherrschaft des Ewigen vorgelegt, sondern als Antithese. Und der anspruchsvolle Leser, der über der Beschreibung des Hauses des Königs auf die Stimmen des Tempels hört, spürt die Anspielung des Verfassers auf die Kluft und den Gegensatz zwischen den beiden Häusern. Von der fröhlichen Atmosphäre, in der das Gelage des Königs beschrieben wird, gelangt der Leser, das heißt der Adressat, derjenige, für dessen Ohren die Erzählung bestimmt ist, zu einem Gefühl der Trauer und der Zerstörung. Die starken Farben des Gelages, die bei der offenliegenden Lektüre der Erzählung Pracht hinzufügen, werden plötzlich zu Anzeichen des Bruchs im jüdischen Volk, zur Erinnerung an den Tempel und zur Erinnerung an die Juden von Shushan, die die Gastmahle des Königs genießen und ihren Brüdern, die in ihr Land zurückgekehrt sind, nicht helfen. Ja, also von daher ist vielleicht so ein bisschen der Grund gelegt, auch ein paar andere Gedanken noch, als die offenkundig sind, im Buch Esther mitzunehmen in den folgenden Kapiteln. Ja, Anmerkungen, Nachfragen. Frau Herritsch.
Wenn man ja so Seite 8 oben liest, dann stellt sich ja nach dem ersten Absatz so eher nochmal die Frage, wie wahr ist das Buch Esther? Und man muss in ein ganz anderes Szenario gehen, als wie die davor beschriebenen Seiten. Das wird dann ein Stück in dem nachfolgenden Text eigentlich aufgelöst. Aber meine Frage ist trotzdem, wie wahr ist das Buch Esther dann?
Also es ist, die Rabbinen haben sich sicher diese Frage nicht so gestellt. Die hatten ein anderes Verständnis von Geschichtlichkeit. Und wir sehen wirklich in diesen rabbinischen Auslegungen eben den Versuch, dieser Erzählung eine Bedeutung, die sie theologisch relevant macht, zu geben. Und vielleicht eben vor dem Hintergrund des Skandals, dass Gott nicht erwähnt wird, dass der Tempel nicht erwähnt wird. Was mache ich jetzt mit diesem Buch, nachdem es einmal im Kanon steht, sozusagen? Aber natürlich die Frage, ob das ist, wie historisch das ist, ist legitim. Es gibt keinerlei historischen Beweis für die Existenz der Figuren im Buch Esther, abgesehen des Königs Achasverosch, mit welchem König man ihn auch immer identifizieren will, weder Esther noch Mordechai. Also eben, wir haben diesen einen Hinweis bei Herodot nein, nicht auf Herodot, bei einer Quelle aus dem Persischen Reich zur Zeit des Xerxes auf einen Schatzmeister Marduka, aber wer will wissen, ob das wirklich Mordechai ist? Die ganze Erzählung so ist, lässt sich also historisch nicht nachweisen, und es ist wohl schon eher anzunehmen, dass es sich um ein literarisches Konstrukt handelt, denn es gibt wohl aus persischen Quellen ähnliche Erzählungen über die solche Palastereignisse, wo manche moderne Forscher der Meinung sind, dass das Buch Esther eine jüdische Adaptation für jüdische theologische Zwecke von diesen persischen Erzählungen, die auch nicht historisch waren, sondern eben auch literarische Zwecke hatten, sein könnte. Also von daher haben wir einerseits versucht, das Buch irgendwo historisch einzuordnen und ja die Atmosphäre sozusagen einzufangen und sie zu vergleichen mit den anderen Büchern der Bibel aus dieser Zeit. Und Esra und Nehemia haben da schon einiges mehr an historischen Wahrscheinlichkeiten, also dass die beiden existiert haben, und es gibt auch da Datierungsprobleme, aber grundsätzlich, dass eben ein Tempel aufgebaut worden ist, dass die Stadtmauer von Jerusalem aufgebaut ist, das sind Dinge, die wir ja historisch nachvollziehen können. Also da sind wir auf besserem historischen Boden. Also wir können von daher eigentlich nur das, was wir kennen, als historischen Hintergrund nehmen, um uns zu überlegen, was der Verfasser des Esther-Buches damit sagen wollte, das Buch so zu schreiben, nach den Dingen, die wir aus anderen Quellen über diese Zeit wissen können. Und da ist eben die eine große Frage, warum haben wir hier ein Buch, das eben nicht im Land Israel spielt, das sich nicht interessiert für die Rückkehr der Juden nach Jerusalem, nach Juda, sondern völlig unbefangen in der persischen Hauptstadt spielt, wo die Tora keine Rolle spielt, wo der Tempel keine Rolle spielt. Das ist nur noch der Anstoß, den das Buch Esther gibt. Und in dem Sinne hat es vielleicht ja etwas Historisches, weil es damit unbewusst etwas erzählt von Juden, die eben wirklich keine Lust hatten, zurück in das Land, in die Provinz Juda zu gehen, weil da dort eben das Leben schwierig war und die sich ganz gut in Babel und dann später in Schushan eingerichtet haben. Also das kann man sicher als einen historischen Hintergrund nehmen, die große babylonische Diaspora, die da ist und die einfach andere theologische Präferenzen hatte als die Leute, die nach Judäa zurückgekehrt sind. Das ist sicher was. Und diese Diaspora ist ja auch groß geblieben, bis viele Jahrhunderte später, eben in die rabbinische Zeit, dass der babylonische Talmud wichtiger ist als der Talmud, der im Land Israel verfasst worden ist. Da sieht man auch die Bedeutung, die diese Diaspora hatte. Und bei der Interpretation von Grossmann lese ich hier eigentlich auch so den israelischen Autor, der vielleicht auch ein bisschen die heutige jüdische Diaspora, vor allem in den USA, auch angreifen möchte, um zu sagen, eigentlich müsstet ihr ja auch hier hinkommen und ihr lebt stattdessen ein bequemeres Leben, sei es eben in Nordamerika oder sei es auch in Teilen Europas. Steckt, glaube ich, ich weiß nicht, wann ihm das bewusst ist, aber ich glaube schon, dass das auch irgendwo dahinter steckt in dieser Interpretation, die er hier gibt.
Danke.
Herr Müller.
Ja, ich möchte nochmal auf das Wort Megillah zurückkommen. Megillah ist ja die Rolle.
Ja.
Und die Tora wird ja auch Megillah genannt, obwohl es ja technisch etwas ganz anderes ist. Hat diese andere Technik, hat die eine besondere Bedeutung, weil wir kennen ja an für sich aus der Bibel nur diese fünf Megillot.
Die Technik ist sogar dieselbe. Also das Buch Esther wird genauso gerollt, wie die Torahrolle gerollt wird. Und es gibt eigentlich auch, ist natürlich viel kürzer, aber im Prinzip wird
sie gleich Esther, gerollt. Die Esther-Rolle besteht aus einer Rolle und die Tora besteht aus zwei Rollen, die also auf- und abgewickelt wird gleichzeitig. Aber die Esther-Rolle wird abgezogen, gefaltet, weiter abgezogen, wieder gefaltet. Es ist eine Rolle.
Es ist in beiden Fällen ein zusammenhängender Text, aber es stimmt, die Torah-Rolle hat zwei, man nennt das meistens Bäume, also sie wird auf zwei Seiten aufgerollt. Ja, und da ja. Die Esther-Rolle wird aus einer Seite herausgezogen dann. Was ich meinte, ist, dass die Art, eben das Pergament zu schreiben und die Pergamentfolien zusammenzunähen, das ist dasselbe. Aber interessanterweise, im Deutschen sagen wir dann zwar Torah-Rolle, aber das Wort Megillah wird im Hebräischen nie für die Torah benannt. Die Torah heißt immer Sefer HaTorah, das Buch interessanterweise.
Sefer HaTorah.
Während im Deutschen wir eher vom Esther-Buch und nicht der Esther-Rolle sprechen. Also das Wort Megillah wird nie für die Torah benutzt, obwohl sie eigentlich eine Megillah ist, aber es wird nie benutzt dafür. Mhm. Und das Wort Megillah wird eben für die fünf Rollen, die zu den Feiertagen gelesen werden, für Hohes Lied, Ruth, Klagelieder, Kohelet und Esther benutzt. Das sind die fünf Megillot, aber nur für Esther gibt es wirklich die Vorschrift, sie nach denselben Vorschriften wie die Torah-Rolle zu schreiben. Die anderen Megillot kann man auch aus dem gedruckten Buch vorlesen. Die muss man nicht vom Pergament vorlesen.
Danke.
Und darum heißt eben der Traktat Megillah, weil das sozusagen die Rolle ist. Und wenn man nur Megillah sagt, weiß jeder, dass Esther und nicht eine der vier anderen gemeint ist.
Okay, danke.
Ja, so viel als Einstimmung und Hintergrund dafür. Und dann werden wir jetzt kapitelweise vorgehen. Und beim nächsten Mal haben wir die beiden ersten Kapitel, wo es dann eben um die Königin Vashti, die verstoßen wird, geht und darum geht, wie Esther Königin wird. Und das sind natürlich alles Dinge, wie damit Frauen umgegangen wird, die heute für feministische Exegese natürlich ein fruchtbares Feld sehen. Und das können wir dann auch ein bisschen vergleichen, wie es traditionelle Exegese damit getrieben hat. Frau Fichtbauer, hatten Sie sich noch gemeldet?
Ja, aber es ist eigentlich jetzt schon zu spät, ne?
Sie können gerne noch.
Also ich wollte nochmal auf diesen Begriff Birra eingehen. Nämlich ist das jetzt, also zunächst mal Palastbezirk von Susa. Aber natürlich steht auf Jerusalem. Und dann wird also die Assoziation zwischen diesen beiden Orten hergestellt. Und weiter, nämlich über die Farben, Leingewebe, blauer Purpur und, Assoziation zum Tempel. Also bei dem Autor habe ich also wirklich den Verdacht, er muss Jerusalem da reinbringen, obwohl andere Exegeten sagen, nein, also das Gedenken an Jerusalem ist gerade nicht da. Die haben sich am Königshof in Susa durchaus wohlgefühlt und sie heiratet ja sogar also den Großkönig. Aber jetzt der Autor kann das wohl nicht gelten lassen.
Das stimmt sicher. Und wie ich vorhin auch sagte, ich habe schon das Gefühl, dass er auch so ein bisschen einen Seitenhieb auf heutige Diaspora machen will. Aber gerade der Vergleich mit den Materialien, das ist etwas, was ich auch schon in den Midrashim finde. Also das ist nicht eine neue Erfindung, sondern das findet sich durchaus in der rabbinischen Tradition. Und ich würde schon sagen, es hat was. Also das heißt nicht, dass man das alles, und es geht ja schon auch darum, das heißt nicht, dass ich die offenliegende Lektüre ignoriere, wie Sie gerade sagten, den Juden in Shushan geht es doch eigentlich gut, sondern dass das sozusagen zwei einander gegenüberstehende Narrative sind, ein offenkundiges und ein unterschwelliges. Und wir können mal im weiteren Verlauf sehen, da werden noch andere Beispiele dafür kommen, wie das passt, wenn man eben Esther im Kontext noch zu anderen biblischen Texten ist. Und eben die literarische Methode ist eben einfach wirklich zu gucken, wo tauchen diese Wörter noch auf in anderen in anderen biblischen Büchern, und auf die Weise kommen diese Folgerungen. Und natürlich sieht man, ja, so, nicht nur der Autor, sondern eben auch schon die Rabbinen hatten in dem Sinne eher eine Obsession mit dem Tempel, und selbst wenn sie in Babylon lebten. Und von daher versuchen sie natürlich, das Buch in diese Richtung zu interpretieren. Aber man kann vielleicht nicht völlig ausschließen, dass selbst der Verfasser schon dran gedacht hat. Können wir im weiteren Verlauf der Lektüre noch drüber nachdenken. Gut, dann wünsche ich eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön gleich.
Dankeschön.